Wir gehen ins Ohr, dein Podcast der Lebenshilfe Herford.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast der Lebenshilfe. Diesmal mit dem Thema Autismus bzw. mit der Vorstellung des Fachzentrum Autismus. Mein Name ist Maja Jaspers, ich bin eine der beiden Leitungen des Fachzentrums Autismus und würde jetzt direkt an meine Leitungskollegin weitergeben.
Ja, mein Name ist Karin Bach und wir möchten heute ein bisschen vom Fachzentrum Autismus erzählen und uns ist auch ganz wichtig zu erzählen, was wir so tun und warum wir das machen. Ich gebe jetzt auch mal direkt weiter an Benny.
Ja klar, hi, ich bin Benjamin Hinz. Ich arbeite als systemischer Familien- und Hypnotherapeut, auch beim Fachzentrum Autismus. Und ich habe gestern sehr spontan die Anfrage bekommen, hättest du nicht Bock darauf, da mitzumachen, weil wir einfach ein bisschen erzählen wollen, wie so die alltägliche Arbeit läuft. Und da habe ich sofort gedacht, das ist wichtig, darüber zu reden. Deswegen bin ich heute dabei.
Genau, dann mache ich einfach weiter. Ich bin Mareike Nowatzke. Ich bin auch Therapeutin im Fachzentrum für Autismus und habe das Steckenpferd der tiergestützten Therapie. Ich habe 3 Therapiebegleithunde zu Hause rumwuseln und auch in der Arbeit mit mir rumwuseln, genau. Und ja, wurde gestern auch ganz spontan angefragt und freue mich sehr, heute so ein bisschen über die Faszination unseres Jobs hier mit erzählen zu dürfen.
Wir haben, wie der Benjamin schon gesagt hat, wir haben gestern ganz spontan überlegt, naja, wollen wir das hier alleine machen, die Karin und ich, oder hätten wir gerne noch ein paar Mitarbeiter dazu? Und war uns beiden relativ schnell klar, dass wir auf jeden Fall den Benjamin dazu haben wollen, weil und tatsächlich unser erster Mitarbeiter war. Wir sind nämlich zu zweit angefangen in der Bibliothek des Wohnheims, in dem wir angefangen haben zu arbeiten. Da kommen wir beide her, die Karin und ich, haben da als Autismusfachkräfte gearbeitet. Und auf der Grundlage ist eben auch das Fachzentrum Autismus entstanden.
Ja. Ich weiß noch, dass ich dir ganz oft gesagt habe, auch vorher schon, wenn ihr da Unterstützung braucht, dann bin ich dabei, weil mich das Thema irgendwie auch fasziniert. So dieses Thema Autismus, wir haben ja im Vorgespräch, da waren wir auch zusammen, etwas so über die Idee gesprochen, ne? Und ich muss sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel Ahnung von diesem ganzen Thema, aber ich finde das so rückblickend einfach ziemlich schlüssig. Ich glaube, da könnt ihr vielleicht noch mehr zu sagen, so zu der Idee, ne? Was macht das Fass vielleicht etwas anders oder was ist so der Grundgedanke, ne, von der Arbeit?
Ja, also ich gerade schon gesagt habe, das ist ja im Ursprung aus der Arbeit im Wohnheim entstanden. Und ich für meine Person habe mich ja schon davor sehr lange mit Autismus beschäftigt und fand es auch immer spannend und faszinierend. Und ist ja ein komplexes Thema. Das könnt ihr, glaube ich, alle bestätigen oder das würden auch die anderen Mitarbeiter bestätigen, die wir an dieser Stelle vielleicht auch noch mal grüßen. Ne? Es sind ja doch recht viele mittlerweile. Und kann mich eben daran erinnern, dass das Karin irgendwann dazu kam ins Wohnheim und wir uns dann auch über unsere Wohnheimarbeit darüber hinaus auch immer ausgetauscht haben und dann so überlegt haben, naja, eigentlich reicht das hier nicht, was wir hier machen, dann müsste es eigentlich noch was anderes geben. Und ja, so ist das gewachsen, deutlich gewachsen. Vielleicht magst du da noch was?
Ja, ich glaube, der Grundgedanke war, genauso wie wir das damals in dem Antrag für Aktion Mensch geschrieben haben, weil wir ja zunächst als gefördertes Projekt gestartet sind, war der Grundgedanke, die Situation autistischer Menschen im Kreis Herford zu verbessern. Das trägt es auch noch so mit, finde ich. Das war immer unser Ziel und das machen wir, glaube ich, auch heute noch so. Obwohl wir ja längst kein Projekt mehr sind. Wir haben jetzt 18 Mitarbeiter, mehrere Umzüge hinter uns und sind jetzt mittlerweile ja in der Schwarzen Moorstraße 1A gut angekommen in unserem großen Therapiezentrum. Aber machen im Kern immer noch dasselbe, nämlich ganz viel für die autistischen Menschen hier im Kreis. Das ist das, warum wir das alle tun, denke ich.
Was ich so spannend finde, und deswegen liegt mir die Arbeit auch so total am Herzen und das ist so ganz organisch gewachsen für mich ja auch, ist, dass der Grundgedanke des Fass eigentlich genau passt zu dem systemisch-hypnotherapeutischen Grundgedanken, also dieser Arbeit, nämlich dass Verhalten immer kontextsensitiv und in Wechselseitigkeit ist. Und dass es Menschen gibt, die haben in ihrer Diagnostik stehen, in ihrer Akte sozusagen Autismus-Spektrum-Störungen, aber dass wir auch alle die Erfahrung machen, das sind in allererster Linie ganz normale Menschen, die halt in bestimmten Kontexten massive Schwierigkeiten kriegen mit sich, mit der Gesellschaft, mit sozialen Normen und eine Grundhaltung mitzubringen, du bist total in Ordnung und wir gucken ganz kontextabhängig, was brauchst du da? Und dann eben zu schauen, okay, wenn du Schwierigkeiten hast in der Fahrschule, dann komme ich mit in die Fahrschule. Und wir arbeiten eben nicht in einem, also wir arbeiten sozusagen an dem Thema, im Kontext. Wenn du Schwierigkeiten hast in der Schule, dann kommen wir in die Schule. Wenn du Schwierigkeiten hast in anderen Kontexten, dann arbeiten wir kontextabhängig und arbeiten genau an dem, was du brauchst. Und das ist zumindest das, was für mich in der alltäglichen Arbeit sehr erfüllend ist, dass ich merke, das passt einfach sehr mit den Werten überein, die ich in meiner Arbeit auch einfach vermitteln möchte.
Das merken wir auch immer wieder, dass dieses Konzept, was wir damals ja erarbeitet haben oder wie wir uns einfach überlegt haben oder wo uns völlig klar war, andersrum formuliert, dass wir die Arbeit einfach dann auch nur machen können, wenn wir die da machen, wo der Klient ist. So, das war uns, also wenn wir, ich weiß, dass wir zusammengesessen haben und gedacht haben, na ja, was wollen wir denn tun? So auch an Methoden. Und da ist man klar immer sehr schnell bei Strukturierungshilfen und diesem ganzen, ne, mit Visualisierungshilfen. Und dass uns auch schnell klar war, na ja, das reicht nicht, wenn wir das in der 1:1 Situation mit dem Klienten oder Klientin bei uns vielleicht in der Einrichtung machen, sondern das muss auch an anderen Stellen passieren, ne? Zu Hause oder in einem Beziehungsumfeld ist. Und stellen auch immer wieder fest, dass es ja häufig nicht anders geht, beziehungsweise auch am nachhaltigsten ist natürlich, ne? Wenn man sagt, okay, wenn ich sage immer so salopp, naja, wenn man Umgang mit Gleichaltrigen üben will, dann müssen welche da sein. Oder wenn man ja Teilhabe auch ermöglichen will, dann muss man mit den Menschen raus zum Einkaufen oder ins Kino oder wie auch immer. Ja. Ne? Sonst bleibt es isoliert oder dann bleiben die Menschen auch isoliert, glauben wir.
Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich damals im Fass gelandet bin tatsächlich. Ich komme ja eigentlich aus einem ganz anderen Kontext, nämlich aus dem Kontext Kindertagesstätten. Und diese engmaschige Begleitung von einzelnen Menschen und die in ihren Stärken zu stärken und die Schwächen nochmal ein bisschen zu schwächen, das ist eigentlich das Großartige an unserem Job. Also dass wir wirklich sagen können, ey, ich kann mich ganz doll fokussieren auf diesen einen Menschen. Dann arbeiten wir in einer ganz, ganz großen Altersspanne. Wir arbeiten ja wirklich vom Kindergarten bis ins Erwachsenealter. Karin Meyer, unser ältester Klient, unsere älteste Klientin.
Wird 60 dieses Jahr.
Wird 60 dieses Jahr, genau. Das heißt, auch da begleiten wir im besten Fall unsere Klienten ja auch wirklich sehr, sehr lange. Das heißt, nicht nur über einen Zeitraum hinaus, das heißt Kita oder Grundschule, sondern ja, es kann sein, dass wir Klienten im Grundschul- oder im Kita-Alter kriegen und dann bis in die weiterführenden Schulen hinein begleiten und wirklich auch durch ganz verschiedene Lebensphasen begleiten. Ne? Das ist total spannend und das ist sehr, sehr intensiv und ja, sehr systemisch einfach, dass man wirklich gucken kann, was brauchen wir noch? Was ist da an Schule? Was braucht auch das Umfeld? Was brauchen Eltern? Was brauchen die Erzieher? Und so alle mit ins Boot zu nehmen und nicht nur irgendwie zu gucken, dass man den Tag schafft, sondern wirklich zu gucken, was kann ich für den Menschen tun, dass der ein tolles Leben hat, ist halt wirklich großartig an unserem Job. Ja.
Ist dann auch so anlehnend an unseren Träger, ist Lebenshilfe, ne? So ein bisschen, also dass man auch Übergänge einfach mit begleitet. Und weil autismus-spezifische Schwierigkeiten, wenn man es mal so nennen möchte, die hören ja nicht auf. Also die sind ja immer da oder diese etwas andere Form von Wahrnehmung oder Informationsverarbeitung, die bleibt ja. So, und das, die wollen wir ja auch nicht wegkriegen. Im Gegenteil, wir schätzen die wert und wir berücksichtigen die und müssen aber natürlich gucken, dass wir im Alltag sehen, naja, was braucht's damit, damit man bestimmte Schwierigkeiten einfach ein bisschen kompensiert. So, und da finde ich, ja, es ist einfach wichtig, das merken wir ja auch immer, dass es eben in unterschiedlichen Altersstufen oder Lebensanforderungen unterschiedliche Dinge zu bearbeiten gibt, ne? Ja, wo wir ganz eng dran sind.
Und da stehen uns so viele Möglichkeiten offen im Fass. Also das ist auch nochmal was, ich habe es eben schon angesprochen, ich selber bin in der tiergestützten Therapie. Wir haben die Therapie Begleithunde, die ja eine Möglichkeit sein können, wo einige Klienten gut drauf anspringen. Dann haben wir aber auch das Gut Steinberg, wo wir unsere Reittherapie oder tiergestützte Therapie am Pferd anbieten können, wo wir entsprechend halt wieder andere Klienten gut abholen können, die eher ja mit dem Pferd gut anspringen. Wir haben Musiktherapie, wir haben Wahrnehmungsangebote. Also wir können ja wirklich jeden Klienten eigentlich da abholen, wo er gerade steht und was er gerade braucht. Und ja, wenn es dann halt umfeldbezogen ist oder erstmal nur der Spaziergang und der Beziehungsaufbau, dann ist es auch genau das. Und es hört sich salopp an, ist aber ganz, ganz wichtig, um eine engmaschige Bindung aufbauen zu können und um dann auch in die Probleme gehen zu können. Weil ohne Beziehung haben wir da auch keine Chance.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne? So, dass die Arbeit manchmal so fast schon minimalistisch ist, also wirklich nur so begleitend, aber dann kommt trotzdem manchmal oder vielleicht kommt gerade deswegen auch oft so die Rückmeldung, dass das eine wichtige Arbeit ist, im Blick zu haben in den Schulen oder in anderen Kontexten für das, was da das System eben braucht. Und da würde ich mich, Mareike, absolut anschließen, dass es da eben einfach viele Möglichkeiten gibt, auch Freiheiten. Ich mache ja nicht tiergestützt, sondern eher körperorientiert, also mit PEP, Klopftechniken, Affektregulation, was eben die Autisten oft gar nicht selbst hinkriegen, in dem Moment abzurufen, wenn sie das brauchen. Das heißt, ich brauche da sowieso schon mal einen systemischen Blick drauf und muss schauen, okay, inwieweit können SchulbegleiterInnen das vielleicht auch mitmachen und erlernen oder das abrufen, einfach zu schauen, was brauchen die KlientInnen da eben, ne? Und das finde ich, glaube ich, ist da wichtig. Und Maya, du hast das eben angesprochen mit den Übergängen. Ich glaube, ein Grund, warum das auch wichtig ist, ist, weil, also selbst Menschen ohne Autismus-Spektrum-Störung haben ja oft Schwierigkeiten mit Übergängen. Und dann eben zu sehen, wenn ich jetzt Menschen begleite mit Autismus-Spektrum-Störung und die haben in einem bestimmten Kontext Schwierigkeiten, dann muss ich eigentlich in diesen Kontext sowieso reingehen, weil ich ja nun mal weiß, dass die Übertragung sowieso noch mal schwieriger ist. Und eigentlich muss ich dann in den Kontext mit rein. Das im Grunde genommen ist das obligatorisch, gerade in dem Kontext. Ich weiß nicht, was sagt ihr denn? Was sagt ihr dazu?
Ja, das ist, also wenn man sich die so Diagnosekriterien mal ansieht, beziehungsweise die Merkmale, die Autismus so mit sich bringt, haben wir zum Beispiel, wir sagen immer, sie haben, oder ihnen wird nachgesagt, dass sie eine Generalisierungsschwäche haben. Das heißt, dass sie das, was sie in einem Moment oder in einer Situation oder in einem Kontext gelernt haben, nicht übertragen können. Insofern ist das vollkommen richtig, was du sagst, dann müssen wir in unterschiedliche Kontexte und in unterschiedliche Situationen und wie auch immer, ne? Und die sind halt im Alltag vielfältig. Also alles, was uns so entgegenkommt oder alles, was wir so bewältigen müssen, das machen wir relativ automatisch und haben ja auch Lernerfahrungen. Aber die haben autistische Leute halt nicht und müssen halt immer wieder von vorne anfangen. Und das, also habe ich festgestellt, und das wird euch sicherlich nicht anders gehen, dass sie dann aber immer mit so Sachen konfrontiert sind wie, ja, aber das haben wir doch jetzt schon ein paar Mal gemacht, das musst du doch jetzt können. So, oder da haben wir doch gestern schon drüber gesprochen. Oder ja, warum hat sich der oder die das noch nicht eingeprägt? Das ist, machen wir immer wieder und wir haben das immer wieder wiederholt. Aber auf der Grundlage der Diagnose geht das nicht so einfach. Und genau, das, ja.
Ich glaube, da ist halt die Schwierigkeit, dass wir bei Autismus ja auch von einer unsichtbaren Behinderung oder Beeinträchtigung sprechen in dem Moment. Zum Rollstuhlfahrer sage ich auch nicht, Mensch, steh doch mal auf und lauf die Treppe. Was ist denn da jetzt los? Und genauso wenig ist es halt für einen autistischen Menschen in dem Moment möglich, Sachen zu generalisieren. Es wird aber erstmal erwartet, weil natürlich A, das Wissen noch nicht so da ist in der Gesellschaft. Die Sehgewohnheiten sind einfach noch anders in der Gesellschaft. Und da dürfen wir einfach immer noch weiter aufklären und einfach auch Menschen abholen, die noch nicht auf dem Wissensstand sind, auf dem wir sind, logischerweise. Und das ist aber auch genau das. Umfeldberatung, Lehrer mitnehmen. Wir bieten ja auch Schulungen an, durchaus Fachvorträge, wo auch einfach interessierte Menschen immer wieder sich auch selber weiterbilden können. Da haben wir sowohl Eltern als auch Fachpersonal, die immer wieder auch durchaus mittlerweile die Bereitschaft haben, sich auch weiterzubilden bei uns, ne? Ja.
Ich habe tatsächlich auch noch eine Frage, vor allen Dingen an euch beiden, aber Mareike, du kannst auch gerne was zu sagen. Und zwar hätte ich so die Frage, wie hat sich aus eurer Sicht die Arbeit verändert? Das ist jetzt ja das siebte Jahr, da war ja wirklich auch viel dabei mit Corona mit und so weiter. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, sondern eher arbeitsspezifisch. Also wo merkt ihr, okay, da hat sich einfach ganz viel getan an Aufgaben, an Herausforderungen, aber vielleicht auch an Möglichkeiten.
Also ich glaube, die Arbeit ist komplexer geworden, wenn man das vielleicht so ausdrücken kann. Es ist noch mal wichtiger, wirklich in den Kontext zu gehen und noch mal enger auch mit dem Umfeld zusammenarbeiten, weil die Auffälligkeiten einfach auch immer größer werden, auf die wir so treffen und die man so sieht. Und ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr drum herum, als das Umfeld mitzunehmen und gut aufzuklären, weil es einfach schwieriger wird. Tatsächlich. Und das fällt uns in den letzten Jahren, glaube ich, sehr stark auf, dass die Aufgaben und die Vernetzungswichtigkeit auch immer größer wird. Mhm. Ja.
Und das Ding hat so zwei Seiten. Wir sind ja immer so, also sehr um Aufklärung und Informationsvermittlung bemüht und merken aber auch, dass, ja, also dass an manchen Stellen sehr schnell auf den Autismuszug aufgesprungen wird. Also die Auswirkungen haben wir auch. Und natürlich auch, das merken wir auch ganz massiv, die letzten Monate vor allen Dingen oder nach Corona, dass Familien belastet sind, dass Kinder belastet sind, Jugendliche, wie auch immer. Und einfach Verhaltensweisen manchmal beobachtet werden oder Schwierigkeiten auch und dass sich alle in so einem Diagnose-Irrsinn, sage ich immer ganz gerne, auch befinden. Ne? Was ist es jetzt oder wie auch immer? Und das Fatale an der Stelle ist, dass wir unsere Hilfe nur anbieten können, wenn jemand eine Diagnose hat. Also Autismus oder wir haben auch Klienten mit ADS, ADHS, aber ansonsten kann man keine Hilfe in Anspruch nehmen und oder kriegt keine bewilligt. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Einfacher wäre es, einfach zu gucken, naja, was gibt's jetzt für Schwierigkeiten oder was liegen halt für Symptome vor? Und da gucken wir jetzt einfach, unabhängig davon, was für eine Diagnose darauf gepackt wird. Ne? Und das verunsichert Eltern auch. Also in höchstem Maße, ne? Dass die einfach ja fast schon gezwungen sind, sich auf den Weg zu machen und zu gucken, was ist jetzt irgendwie mit unserem Kind. Und da aber an vielen Stellen aber auch nicht weiterkommen, weil eben auch so Kinderärzte, Fachärzte, SPZs einfach komplett überladen sind und überlaufen sind.
Das merken wir ja auch an dem Zulauf. Wir bieten ja auch Hilfen zur Diagnostik an. Das heißt, eine vollständige Diagnose dürfen wir ja nicht stellen, da wir ja keine Ärzte sind. Aber diese Hilfen zur Diagnostik werden sehr häufig in Anspruch genommen. Und da ist der Zulauf einfach sehr groß, auch vor allem in den letzten zwei Jahren.
Und ich glaube, wir sind da auch in so einem gesellschaftlichen Halbwissen, so würde ich es jetzt mal nennen. Wenn ich so 10 Jahre zurückdenke, jetzt wieder nochmal an meine Kita-Zeit, auch als Kita-Leitung, da hatte man oft noch, ja, der ist halt unruhig, der kann sich halt nicht an Regeln halten, das ist halt ein Zappel-Philipp, da war Neurodiversity noch gar nicht so im Fokus. Das hat sich durchaus, finde ich, verschoben in der Gesellschaft. Also es ist schon so, dass ADS, ADHS, Autismus ist durchaus anerkannter und auch in den Verhaltensweisen durchaus bekannter. Dann kommt man aber schnell in so Verdachtsdiagnosen, schnell in so, oh, das Kind kann sich nicht so richtig gut an Regeln halten, aber oh, das könnte doch bestimmt das und das sein. Also jetzt sind wir sehr, sehr schnell vielleicht auch erstmal in dem Aussprechen von irgendwelchen Verdächten oder ja, das sind so autistische Züge, das ist so ein ja, gesellschaftliches Halbwissen und ja, die Ärzte und richtigen Diagnostikzentren im Moment sind völlig überlaufen und da kommen wir dann gar nicht hinterher, was ist jetzt wirklich Autismus, wo haben wir vielleicht nur eine Verdachtsdiagnose und wie Maja schon sagte, wir haben bei uns natürlich nur die diagnostizierten Fälle oder die vorab schon mal Anfragen haben. Aber gesellschaftlich finde ich, ist es schon, ja, es ist mehr anerkannt, aber dadurch halt auch viel Halbwissen, was da so rumschwirrt.
Also wir hatten in der Anfangszeit, das geht so ein bisschen in deine Frage, Benjamin, dass wir Klienten hatten, wo wir wirklich, ja, klassisch die Diagnosekriterien, wirklich, da konnten wir hinter jedes einen Haken machen. Das passte irgendwie oder das hatte irgendwie eine Form. Und haben auch, ja, gefühlt sowas wie klassische Autismustherapie gemacht. Die gibt's nicht, aber ich benutze den Begriff jetzt einfach mal. Ne? Wo wirklich ganz klar war, okay, das und das, da können wir uns dran abarbeiten. Und das ist vollkommen anders mittlerweile. Vollkommen anders. Wir haben gehäuft Doppeldiagnosen, Mehrfachdiagnosen, also Autismus und ADHS zum Beispiel oder viele, viele andere Dinge, was bis vor ein paar Jahren gar nicht zulässig war. Also es gab nur eine Diagnose fertig. Und ja, müssen uns da manchmal auch so ein bisschen durchwursteln durch so Sachen, die unter Umständen funktionieren könnten. Und ja, stellen auch immer wieder fest, dass die bei vielen Klientinnen die Diagnose Autismus gar nicht so vordergründig ist.
Und ich glaube, Mareike, das ist auch das, was du so ein bisschen angesprochen hast, zumindest nehme ich das so wahr, so das Thema dieser Alltagsdiagnostik. Ne? Also es ist ein bisschen mehr gesellschaftlich anerkannt und auf der anderen Seite werden halt dadurch auch Begriffe halt inflationär benutzt. Ne? Also wie schnell das ja im Alltag geht, dass man sagt, ich fühle mich irgendwie ein bisschen Depri. Ja. Und so ist es da eben auch. Du bist eben so ein kleiner Zwangi oder bist so ein kleiner Autist. Das ist unser kleiner Autist, ja. Und damit konstruiere ich aber letztlich Realität. Und da geht mir manchmal so ein bisschen der Blick dafür verloren, was ich da eigentlich wirklich sage und welche Erlebnisrealität ich damit eigentlich konstruiere, auch für mein Gegenüber, auch für mein Kind. Und ich glaube, das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass der Blick eher so in diese Richtung Diagnostik geht, anstatt zu sagen, okay, ganz ehrlich, eigentlich ist es doch relativ egal, welches Etikett ich da draufklebe. Ich habe ein Etikettiergerät damit in der Hand und sage, ja, du bist zappelig, weil du Autist bist oder weil du ADHSler bist. Aber eigentlich sollte ja der Blick eher dahin gehen, in welchem Kontext hast du Schwierigkeiten? Was hat dieser Kontext für Auswirkungen auf dich? Was hast du für Auswirkungen auf den Kontext? Und die Diagnose ist leider, das hast du ja auch gesagt, es ist notwendig, um die Arbeit überhaupt stattfinden lassen zu können. Aber eigentlich müsste ja der Blick mehr dorthin kommen, was brauchst du eigentlich? Und es ist völlig egal, ob du ein Mädchen bist, ob du ein Junge bist, ob du in deiner Akte ADHS stehen hast und ich merke das gerade oder ich merke das nicht. Oder ob in deiner Akte steht, dass du Asperger-Autist bist und ich merke das gerade oder ich merke es nicht. Ja, sondern eher den Blick zu haben, Verhalten ist eigentlich immer Reaktion auf die Umwelt und ich muss mir beides angucken.
Genau, das wäre unser Wunsch, denke ich. Da kann ich auch für dich, Maja, mitsprechen, dass man einfach mehr symptomorientiert arbeitet und nicht so diagnosenorientiert, dass wirklich einfach nur geschaut wird, wer ist das und was braucht der jetzt gerade und dass dann Hilfe zur Verfügung gestellt wird und dass nicht erst das Etikettiergerät rausgeholt werden muss, wie du das so schön gesagt hast, sondern dass einfach unkomplizierter Hilfe geleistet werden kann.
Mhm. Ja, und da geht es ja wirklich um Monate manchmal. Ich weiß nicht, wie lange die Wartelisten auch sind, ne, beim Thema Diagnostik, aber da geht es ja wirklich um Familien, die auch zum Teil wirklich massiv belastet sind. Das Kind kann nicht mehr zur Schule gehen zum Beispiel, hat Angstattacken und ich weiß nicht, was ist da los. Dann kommen noch Selbstvorwürfe von den Eltern. Was mache ich hier? Und da müsste eigentlich Umfeldberatung stattfinden, dass man die irgendwie entlasten kann. Und das heißt, wir haben irgendwie einen Termin in 6-7 Monaten, was ein gesellschaftliches oder ein systemisches Problem eigentlich ist. Ne?
Ja, und auch, also es geht einem ja auch der Blick dafür verloren, also wenn wir jetzt von Kindern sprechen, ist es ein Kind. So, und was ist tatsächlich auch, was kann ich vielleicht auch mal so laufen lassen, weil es ein Kind ist, ne? Oder was ist jetzt tatsächlich ein Merkmal oder ein Symptom, wo ich gucken muss, dass da ist jetzt wichtig, was zu tun oder es aufzufangen. Ne? Also wir wollen jetzt auch nicht, Autismus laut Klassifikationssystem ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, so wird's genannt. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Ne? Und das da an der Stelle das sind auch dann die Menschen, wo die man auch, es gibt ja für die Gesellschaft häufig nur zwei Pole. Entweder man hat den autistischen Menschen, der nicht spricht, keinen Kontakt zur Außenwelt irgendwie hat oder haben will oder so sieht's ja manchmal aus, der schaukelnd in der Ecke sitzt. So. Und auf der anderen Seite jemanden wie Sheldon Cooper. Den hätte man natürlich lieber. So, ne? Und die gibt's natürlich, sowohl das eine oder das andere. Aber dazwischen liegt ja noch so unfassbar viel mehr. Mhm. Ne? Und da habe ich das Gefühl, dass wir alle so ein bisschen, also auch wir, ich nehme uns da nicht raus, dass wir da so ein bisschen irrlichtern und gucken, ja, ist es das jetzt, ist es das nicht? Und auch Eltern natürlich. Und das verunsichert Eltern massiv in wie erziehe ich das Kind jetzt? Darf ich das erziehen? Darf ich bestimmte Dinge tun, wenn ich ein autistisches Kind habe oder wenn, wie auch immer, ne?
Und Lehrkräfte ja auch, um dich einmal gerade unterbrechen zu können. Ja. Bei Lehrkräften ist es ja ähnlich, ne? Ich habe eine bestimmte Sitzordnung in der Klasse, aber da vorne mache ich jetzt die Ausnahme. So, weil diese Person, dieses Kind mit ASS eine andere Struktur irgendwie braucht und ein anderes Thema mitbringt. Und dann ist ja immer so die Frage, okay, vielleicht unterstütze ich ja sogar damit genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Mhm. Und bei Eltern, die jetzt, denen es an Klarheit fehlt, weil sie einfach total unsicher sind, das zeigt sich ja dann wieder im Verhalten des Kindes. Und es kann sowas dann sozusagen sowas sein wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich denke, mit meinem Kind irgendwas passt nicht. Aber ein Teil davon ist eben auch, dass ich selber so unsicher werde, weil ich einfach nicht weiß, was darf ich denn jetzt, was kann ich denn jetzt machen? Ne?
Das werden wir auch oft gefragt, was sollen wir denn jetzt machen oder was ist denn jetzt richtig? Und wir können auch, wir können das nicht immer sauber auseinanderhalten, was ist jetzt eine autismus-spezifische Verhaltensweise oder auch nicht.
So. Und da gibt es ja auch keine Pauschallösung. Da sind wir wieder ganz individuell bei jedem einzelnen Klienten. Wir haben, wie gesagt, die nonverbalen Klienten, wo wir erstmal über Gebärden arbeiten, wo man erstmal nur ganz intensiv dran arbeitet, überhaupt in Kontakt zu kommen. Und dann haben wir aber auch Klienten, wie du es eben sagtest, wie Sheldon Cooper, also nach ICD-11 dann eigentlich die Autisten ohne intellektuelle Einschränkungen, die auch mit uns dann über wissenschaftliche Dinge diskutieren, wo selbst wir noch was dazu lernen. Und da habe ich so einen schönen Satz gehört, nur weil mein Autismus für dich leicht aussieht, ist er für mich noch lange nicht leicht. Das heißt, nach außen hin wirken diese Menschen ja erstmal auch sehr typisch, sehr normal, in Anführungsstrichen, die sieht man jetzt nicht. Und trotzdem ist da ganz, ganz viel los im Kopf und trotzdem ist es dann so, dass da eine Reizüberflutung stattfinden kann, dass da dann trotzdem Ängste stattfinden, die aber dann nur im häuslichen Umfeld vielleicht auch wirklich zum Tragen kommen und in der Außenwelt übers Masking, übers Maskieren einfach gar nicht auffällig sind, aber anstrengend.
Ich wollte gerade sagen, die mit massivem Stress einhergehen, ne? Ja, genau.
Ja. Ne? Und also jeder Mensch mit oder jeder Betroffene, wenn man es mal so sagen möchte, der dem irgendwie attestiert wird, ja, das ist ja eine leichte Form von Autismus oder der ist hochfunktional, der würde selber niemals sagen, ich bin hochfunktional, nie. Ja. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Also vielleicht sage ich was Falsches, aber bei denen, also mit den Erwachsenen, mit denen wir schon gearbeitet haben, keiner von denen würde das sagen.
Ja. Also ich glaube auch das, was du gerade gesagt hast, Mareike, ich glaube, dass das wichtig ist, ne? Dass man so einen Blick dafür hat, so Autismus sitzt mit am Tisch, auch wenn ich das jetzt vielleicht nicht spüre oder merke, dafür den Blick zu haben und gleichzeitig dann eben kontextabhängig zu schauen, wo brauchst du ganz spezifisch Hilfe. Und das hast du eben auch gesagt, Mareike, das Thema mit der Bindung, ne? Also eine Bindung aufzubauen, überhaupt auch mitzukriegen, wo ist es vielleicht für dich schwierig, wo das aber sonst eigentlich niemand merkt oder wo es erst im Nachhinein rausbricht, ja, dass die Schule eigentlich gut läuft und zu Hause lassen die Kinder dann alles raus und lassen das los und eigentlich zu sehen, das ist eigentlich ein total schlau, damit es in der Schule überhaupt irgendwie läuft. Ja. Und das ist zwar ein Problem zu Hause, aber das ist nur ein Problem zu Hause, weil es eine Lösung für einen anderen Kontext ist, weil eben der innere Stress so massiv ist, ne?
Und ich würde auch gerne noch mal auf das eingehen, was du gesagt hast, Benni, nämlich diese Unsicherheit des Umfeldes. Du hast das gerade gesagt, die Eltern sind unsicher, die Lehrer sind unsicher. Uns begegnet dann ganz oft so dieser Text, naja, ich kann jetzt ja nicht schon wieder eine Extrawurst geben hier, ne? Das geht einfach nicht. Und da auch wirklich das Umfeld mitzunehmen und zu stärken und zu sagen, das ist keine Extrawurst. Das ist genau richtig, wie ihr das tut, weil derjenige braucht das so. Na, das ist, wie Mareike gerade schon gesagt hat, im Rollstuhlfahrer würden wir auch nicht den Rolli wegnehmen oder einen Brillenträger die Brille.
Also, du hast jetzt lange genug durch deine Brille geguckt. Also langsam müsstest du das wirklich sehen. Also jetzt, das geht jetzt wirklich nicht.
Ja, oder auch so die Extrawurst, ne, für einen Rollstuhlfahrer finde ich mal bildlich ganz schön. Nee, da bauen wir jetzt nicht extra eine Rampe für ein. Also nee, also für einen Rollstuhlfahrer bauen wir jetzt nicht extra eine Rampe. Das ist ähnlich wie, nee, für unser autistisches Schulkind haben wir jetzt keinen Extraraum. Oder nee, da gibt es jetzt keine Kopfhörer. Ne, der darf jetzt nicht die Arbeit vielleicht im Extraraum schreiben als Nachteilsausgleich. Nee, das geht ja wiederum
dann
nicht.
Dann wollen nämlich alle Kopfhörer.
Ja. Genau, dann wollen auch alle eine Rampe, wenn der Rollstuhlfahrer die Rampe hochfährt. Ja. Oder? Ist ja jetzt die Frage. Ja. Ne? Und reden wir da von Gleichheit oder reden wir von Gerechtigkeit? Gleich ist, wenn alle die gleiche Arbeit schreiben am gleichen Tisch. Ja, aber ist das auch gerecht? Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja, und ich glaube auch, da gibt es einfach im System ganz viele Themen, die eigentlich bearbeitet werden müssten. Was ich so merke, ich weiß nicht, was für Erfahrungen ihr da gemacht habt. Manchmal ist es für mich etwas schwierig, mich zu positionieren, wenn ich zum Beispiel mit in die Schulen fahre und begleite dort einen autistischen Klienten und sitze da mit in der Klasse. Und dann bin ich für den da und ich sehe, nicht nur der hat hier Struggle. Da sitzen auch 3, 4 andere und die Hälfte davon hat keine Diagnose. Aber du siehst mit der Zeit, okay, das geht vielleicht über ein wenig vor eine Konzentration oder so hinaus. Das ist wirklich, dass der Zugang da irgendwie gerade fehlt oder dass massiver Stress vorhanden ist. Und dann finde ich es manchmal schade, sagen zu müssen, ich bin jetzt nur für ein Kind hier. Also wieso gibt es dann nicht, also in vielen Schulen gibt es ja diese Zeitbesetzung zum Beispiel, da vielleicht noch mehr hinzukommen, auch da das zu nutzen, dass es mehr in der Gesellschaft angekommen ist, zu sagen, wir gucken nicht nach Gleichheit, sondern nach Gerechtigkeit und wir können wirklich vielleicht Strukturen anpassen, weil es eben über diese punktuelle Arbeit mit einer Person in der Klasse hinausgeht. Also das geht zumindest mir so, dass ich manchmal denke, okay, hier sitzen jetzt 5, 6 Kinder in einer Klasse, die wirklich einfach Hilfsbedarf anzeigen, und da irgendwie einen Mittelweg zu finden, ne?
Also ich habe ganz ehrlich in der Anfangszeit, wir sind ja, haben wir schon gesagt, ziemlich viel aufsuchend unterwegs und ich habe in meiner Anfangszeit, wenn ich an Schulen war und habe dort einen autistischen Klienten, Klientin begleitet, habe ich wirklich oft gedacht, okay, meinem Klient, meiner Klientin wird jetzt qua Diagnose angemessenes Sozialverhalten abgesprochen. Sie haben vielleicht einen etwas anderen Umgang mit anderen oder mit solchen Regeln oder Verhaltensweisen. Und stehe auf dem Schulhof und denke, okay, das geht bei autistischen Menschen offensichtlich nicht so automatisch, aber dem oder der soll ich jetzt das Verhalten, was ich jetzt hier sehe, bei Kindern oder unter Kindern, das soll ich dem jetzt beibügeln. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, wenn es um Umgang miteinander überhaupt geht. Ne, da wird geprügelt, da wird getreten, da wird gespuckt, ne, und da werden Verhaltensweisen gezeigt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt aber auch nicht richtig. Ne, so, und das ist mir oft so gegangen, dass ich gedacht habe, okay, eigentlich die Klienten, Klientinnen, die wir bei uns in der Einrichtung haben, die geben sich alle Mühe. Die versuchen sich immer irgendwie anzupassen, es irgendwie richtig zu machen und zeigen an vielen Stellen doch deutlich besseres Verhalten als wir, nicht autistischen Leute, wenn es um, ja, manchmal auch um Emotionen geht oder um Fürsorge oder Hilfsbereitschaft. Das kriegen die besser hin manchmal, obwohl sie es laut Diagnose eigentlich gar nicht so können. Ne? Und das, also finde ich manchmal ein bisschen schade, dass ihnen so Dinge abgesprochen werden oder auch Perspektiven abgesprochen werden, die eigentlich besser sind als die, die wir so nach außen tragen oder Ja, die, oder die Erwartungen, die wir manchmal auch so haben. Und dann einfach so übertragen, die aber gar nicht unbedingt richtig sein müssen.
Mhm. Ja? Und gleichzeitig finde ich, gibt das ja auch total tolle Möglichkeiten in der Arbeit. Also um jetzt noch ein Beispiel zum Beispiel aus der praktischen Arbeit zu geben. Ich begleite einen jugendlichen Klienten und da fahre ich auch in die Schule und der will aber keine 1:1 Schulbegleitung, dass ich jetzt neben ihm sitze. Es ist ihm total peinlich. Und das kann ich total verstehen. Also wenn ich jugendlich bin und ich bin der Einzige, der irgendwie so einen Erwachsenen neben mir sitzt hat, der sagt, nein, wir müssen jetzt Aufgabe 1a rechnen. Das nervt doch. Und er grenzt sich da total ab. Und jetzt ist die Idee entstanden, gemeinsam mit der Schule, dass ich bei kleineren Arbeiten, wo er jetzt Schwierigkeiten hat, mit ihm in einen Nebenraum gehe und andere, nicht Klienten, sondern MitschülerInnen mitnehme, die auch Schwierigkeiten haben. Vor allem dann, wenn eine Zweitbesetzung nicht da ist. Das heißt, ich kann ihn unterstützen, er hat aber nicht dieses Gefühl, ich habe so einen Klotz am Bein. Das heißt, ich bin da und es ist ein viel offeneres Konzept. Das heißt, er ist sozusagen, mein Fokus ist bei ihm. Und wenn die anderen Fragen haben, kann ich die aber auch beantworten. Und das ist eigentlich nur entstanden, weil er gesagt hat, stopp, da habe ich aber eigentlich, habe ich da ein Bedürfnis, für das ich einstehen möchte. Und das finde ich einfach so spannend, wenn man mal genau hinhört, was es da für Möglichkeiten gibt. Wenn man einfach sagt, ich konzentriere mich auf das, was du mitbringst und was dir wichtig ist und wir bauen das drumherum. Finde ich irgendwie ja einfach sehr spannend, gerade bei dem Beispiel zu sehen, was das auch für Auswirkungen hat, zum Beispiel auf die Klasse.
Ja, und das zeigt halt auch nochmal wieder so toll, wie individuell wir arbeiten und wir arbeiten können. Also, dass diese Möglichkeit überhaupt gegeben ist, dass wir nicht einfach nur klassisch mit jedem Klienten am Tisch sitzen und irgendwelche Sachen abarbeiten müssen, sondern dass man wirklich gucken kann, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade, okay, und dann ziehe ich mich zurück und begleite dich aber trotzdem. Halt mehr so aus dem Off, aber ich begleite dich, ich bin halt irgendwie da. Ne? Ja. Und wenn es dann doch nötig ist, kann ich auch noch einspringen. Ich bin dein Netz, ich bin dein doppelter Boden, aber ich lasse dich natürlich ziehen. Du bist ja jugendlich, du kommst in der Pubertät, bist in der Pubertät, wie auch immer. Die dürfen ja sich auch frei schwimmen. Das ist ja total wichtig. Und dann auch nochmal zu gucken, was ist denn eigentlich auch das Ziel? Und ich habe für mich immer so gesagt, also mein Ziel in der Autismustherapie und ich glaube bei uns allen ist eigentlich erstmal, dass es allen gut geht und vor allen Dingen dem Klienten gut geht. Da geht es nicht darum, dass die Klienten irgendwie angepasst, da irgendwie unauffällig mit im Gruppenkontext von Kita oder Schule mitlaufen, sondern es geht darum, dass es dem Klienten, der Klientin gut geht und dass es dem Umfeld damit gut geht. Und dann haben wir doch echt viel erreicht eigentlich, weil wir wollen ja eigentlich alle nur glücklich sein.
Ja, und gesehen werden. Ich glaube, dass das auch nochmal ein wichtiger Punkt ist. Ne? Also glücklich sein, absolut, und gesehen werden. Also ich, ja, und ich finde auch, die Möglichkeiten sind einfach sehr, sehr schön in der Arbeit.
Ja, und manchmal sind es ja auch Sachen, wo man denkt, okay, da die sitzen ja manchmal wie unter dem Mikroskop. Also jede Verhaltensweise oder jede Regung oder was weiß ich wird irgendwie, oder jeder Impuls wird irgendwie bewertet und wie auch immer. Und ich glaube, das kriegen wir alle immer ganz gut hin, dass wir sagen können, naja, also solange jemand niemandem schadet, was nicht geht, das ist überhaupt keine Frage, ist das erstmal in Ordnung. So. Also wie jemand was wahrnimmt oder wie er sich vielleicht auch verhält. Solange niemand Schaden davon trägt, ist es erstmal okay. So. Und das, ich glaube, das trägt sich ganz gut bei uns durch. Und ich finde auch immer, wir gehen relativ unbedarft erstmal auch mit der Diagnose um. Sagen so, okay, wir gucken mal, wer ist das überhaupt? Was ist das für ein Mensch? Oder, ja, wie ihr schon sagt, was braucht der? Was kann der? Das wissen ja viele auch nicht, ne? Weil sie ja immer in so einem Bewertungsmodus sind und, erlebe ich häufig bei den Erwachsenen, die wir ja auch begleiten, dass die also über Jahre irgendwie sich angepasst haben und sich bemüht haben und bloß nicht auffallen und damit beschäftigt gewesen sind, irgendwie ihre autismusspezifischen Schwierigkeiten zu kompensieren oder und dann am Ende als Erwachsene ziemlich fertig sind tatsächlich und gar nicht wissen, wer bin ich überhaupt und oder wer will ich sein, was kann ich vielleicht nicht so gut. Das ist, also ja, nicht so ganz schön.
glaube, da ist es uns ja auch in den Gruppenangeboten ganz wichtig und auch in den Aktionen, die wir machen, wie jetzt am letzten Freitag, unser Familiennachmittag, dass wir einfach auch Räume bieten, wo die Menschen so sein können, wie sie sind, wo das einfach okay ist und wo aber trotzdem alle gut miteinander zurechtkommen. Also das war ja einfach auch, ich nochmal auf den Familiennachmittag am Freitag zurückkomme, so, da waren wir fast 70 Personen und wir waren alle vollkommen unterschiedlich und es war trotzdem ein ganz schöner, entspannter Nachmittag für alle. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig und toll, dass wir das in unserer Arbeit machen können, dass wir einfach diesen Raum bieten können.
Genau, und dann auch so wertfrei, ne? Also es ist völlig egal gewesen, ob wir da jetzt Klienten haben, die lautierend durch die Gegend gelaufen sind, weil es halt irgendwie auch aufregend war und sie so halt die Aufregung auch zeigen. Dann wiederum Klienten, die da sitzen und dann ja gegenseitig gucken, wie viele Blätter denn am Baum wachsen und die nächsten laufen mit dem Stöcker durchs Feld und freuen sich ihres Lebens und ja, dann ist es so völlig unterschiedlich und trotzdem so gleich, weil wir einfach alle zusammen sind.
Und immer auch, ja, also du hast gerade von Mareike, du hast von Beziehung und da auch das merken wir auch immer wieder, dass, also egal, was für Methoden man anwenden möchte oder was man sich da überlegt hat in irgendwelchen Therapieeinheiten, was könnten wir machen oder was könnte funktionieren oder am Ende geht es immer nur über Beziehung und Vertrauen. Und das finde ich, ja, zieht sich eigentlich bei allen durch. Wo wir, ne, also, wo man auch immer das Gefühl hat, es ist auf Augenhöhe.
Und manchmal ist es ja auch ganz, ja, lapidar Versuch und Irrtum. Also, manchmal ist es so, dass man denkt, Mensch, die und die Therapiemethode wäre jetzt großartig und dann, ne, haben wir aus Beobachtung festgestellt, das könnte es sein und dann sitze ich da und denke, nee. Der Klient springt da irgendwie so gar nicht drauf an, gerade wieder, wenn wir auch nochmal in den nonverbalen Bereich gucken, in unsere augenscheinlich stärker Betroffenen, zumindest nach außen den stärker betroffenen Klienten. Da muss man halt viel auch einfach auf die Reaktion achten und gucken, was passiert. Und manchmal vertut man sich da auch mal und dann dürfen wir aber auch wieder andere Wege gehen. Das ist in Ordnung, ne? Einfach zu gucken, was ist es jetzt gerade.
Das ist wichtig, dass du es nochmal sagst. Also das erzählen Karin und ich auch immer, wenn wir so fortbildungstechnisch unterwegs sind oder so schulungstechnisch unterwegs sind, dass so das Umfeld manchmal das Gefühl hat, das ist ein autistischer Mensch, ich darf nirgendwo dann rumrühren, ne, es ist jetzt erstmal alles gut so und es, ne, und die mögen keine Veränderung, wir lassen das jetzt mal alles so, wie es ist, und da wird dann nicht bewusst oder so, ne, die Leute meinen es ja erstmal gut, aber verwehren dann den Klienten oder Klientinnen auch sowas wie Erfahrungen auch oder Entwicklung, weil man eben aus gutem Willen meint, es läuft ganz gut, wir lassen das jetzt mal so. Und, ja, genau. Ne? Weil die ja eben keine Veränderung mögen. Sie sind aber auch auf der Grundlage der Diagnose angewiesen auf Angebote oder auf Impulse von außen.
Ja. Ja, genau. Und ich glaube, dass das manchmal nicht weit genug reicht, der Blick darauf, dass ich jetzt sage, der kann das nicht. Also zum Beispiel mit Veränderungen. Ne? Also dass ich jetzt einen Klienten habe, der liebt Fernsehen und der weiß, wenn ich um 17 Uhr komme, dann muss das Fernsehen abgebrochen werden. Ich komme immer um 17 Uhr. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich komme um 17.30 Uhr, wäre das schwierig. Wenn ich jetzt aber um 17 Uhr hinkomme und aus irgendeinem Grund muss ich spontan weg und die Mutter sagt diesem Klienten, du kannst jetzt doch weiter Fernsehen gucken, dann wäre es kein Problem. Und dann zu schauen, okay, Moment mal, aber da findet ja auch eine Veränderung statt, die von dem abweicht, was du jeden Tag hast. Wieso geht das denn? Und eher dann einen Blick darauf zu kriegen, was ist es jetzt in diesem Kontext, dass du das trotzdem schaffst? Und davon eben abzuleiten, zu schauen, okay, wie können wir das übertragen, ne? Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast, dass der Blick sonst schnell so vernebelt ist für Dinge, die vielleicht da sind, die sich anpassen können, die wir gemeinsam verändern können, die du aber auch schon kannst, die du einfach mitbringst. Ja, ich glaube, dass das wichtig ist.
Wir sagen immer so ganz salopp, wir einfach auch mal Dinge ausprobieren. So, und das kann man... Oder sollte man, glauben wir, in guten Phasen, also nicht unter Stress, wird das nicht funktionieren. Das wäre auch kontraproduktiv. Und aber wenn, also wenn man eine stabile Entwicklungsphase hat oder dann darf man auch sicherlich oder muss man auch mal fordern und fördern. Ne? Also Anforderungsfreiheit ist nicht zwingend immer gut. Also die raten wir natürlich an, wenn man merkt, oh, jetzt ist so ein Punkt erreicht, wo es wo die spezifische Wahrnehmung auch so ein bisschen reingerätscht, da geht jetzt nichts mehr. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn man sagt, okay, jetzt dann ist jetzt erstmal gut. Aber so eine komplette Abwesenheit von Entwicklung oder von Anforderungen ist auch nicht gut.
Ja.
So. Genau.
Okay.
Ja.
Das war jetzt echt schnell, ne? Ja. Eine schnelle Stunde mal. Ja. Ja. Genau.
Genau.
Ja, ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt, was es über unsere Arbeit zu sagen gibt.
Ja. Und mir ist zwischendurch noch eingefallen, also uns jetzt spontan wahrscheinlich nicht, aber wir könnten alle unzählige Anekdoten oder Geschichten von und mit Klienten erzählen, wo wir, also wir selber einfach auch nochmal unfassbar viel dazu zugelernt haben und es auch immer weiter tun und auch unfassbar viel Spaß gehabt haben.
Ja, genau.
So, ne?
Und das zeigt auch einfach nochmal natürlich die Professionalität des Fass, aber auch die Herzlichkeit dahinter, ne?
Ja. Und die Beziehung, die man dann hat, ne? Also wir sind ja auch so ein Stück weit einfach auch Begleiter und wir haben einfach auch riesen Spaß miteinander, ne?
Ja. Und ich glaube, das möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, ich glaube, gerade in dem Kontext ist es super wichtig, zuversichtlich und Leichtigkeit mitzubringen. Gerade wenn ich weiß, okay, das geht nicht einfach weg und ich kann jetzt nicht irgendwie 6 Wochen irgendeine Kur machen und dann ist das abgehakt, sondern diese Themen, die verändern sich, die wachsen mit und die werden immer irgendwie ein Stück weit Begleiter sein. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist, gerade da auch Leichtigkeit mitzubringen und Zuversicht, Hoffnung, Wertschätzung und immer so den Glauben daran, dass man miteinander irgendwie einen guten Weg bestreiten kann.
Ja, dann schließen wir hier, ne? Oder?
Klar.
Ich glaube.
Grüßen nochmal unsere anderen Mitarbeiter, Klienten,
auf jeden Fall.
Familien.
Unsere Familie, nee, deren Familie.
Du kannst auch deine Familie.
Dann grüße ich Mama. Ja.
Ja. Wie auch immer.
Ich danke auf jeden Fall jedem, der das hier angehört hat.
Ja, ja. Ich auch.
Ganz toll. Okay, tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Tschüss, schönen Tag noch.
Ja, genau.
Um einen Klienten von uns mal zu zitieren.